Guten Abend, liebe Geschwister. Wir gehen zurück zum Petrusbrief. 1. Petrus sind wir im Vers 13. Der Abschnitt Vers 13 bis 25 haben wir überschrieben, worauf es in der Heiligung ankommt. Worauf es in der Heiligung ankommt. Wir reden über die Heiligung als ein Prozess, nicht von unserer Stellung her. Und da war eben dieser Exkurs Römer 7. Wir von tiefen Überzeugung, dass wir, solange wir auf dieser Welt leben, wir diesen geistlichen Kampf haben werden. Nur kämpft nicht mein Denken gegen Gottes Denken. Kämpft nicht mein Gedanken oder mein Sinn gegen das Gesetz, sondern hier, wir leben mein Geist oder mein Geist nicht mein Geist, Gottes Geist kämpft gegen das Fleisch. Und das ist etwas anderes. Und das ist Galater und nicht Römer. Also in diesem Kampf bleiben wir, sind wir. Und der bleibt, bis Jesus kommt. Wir werden Stück für Stück in das Bild Jesu Christi verwandelt. Was aber diesen Kampf ausmacht oder wie wir durch diesen Kampf durchgehen, das ist die ganze Thematik der Heiligung. Und ich habe euch einige Punkte genannt, die vom Petrusbrief, meine ich, wir entdecken können. Und das ist eben, dass es völlig auf die Gnade Gottes ankommt in der Heiligung. Das ist das Erste, das ist Vers 13, da möchte ich heute mit euch weitermachen. Das Zweite ist, sich nicht den Begierden anzupassen. Das heißt, wie gehe ich mit den Begierden meines Herzens um? Wie gehe ich mit den Versuchungen um? Das Dritte, einen heiligen Wandel führen. Und das Vierte, in rechter Gottesfurcht leben. Und das Ganze auf der Grundlage des Bedenkens meiner Erlösung, meiner Reinigung und meiner Wiedergeburt. Das ist das große Thema der Verse, Vers 13 bis 25, wie im Petrusbrief die Heiligung uns vorgestellt wird. Lass uns Vers 13 nochmal lesen und dann möchte ich euch mit euch da wieder, das habe ich gemacht, da wieder hineingucken. Also, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ein Vers mit viel, viel Inhalt. Und das ist der erste Punkt, worauf es in der Heiligung ankommt, das Hoffen auf die Gnade Gottes. Ich habe mit euch, ich habe euch da schon hineingenommen. Und zwar, Petrus schreibt, umgürtet die Lenden eure Gesinnung. So startet er in diesem Vers. Das bedeutet, wenn wir diesen Heiligungsprozess durchgehen, bedarf es grundsätzlich einer Bereitschaft. Das Gürten der Gesinnung ist ein Bild für sich bereit machen. Wir haben uns angeschaut, Auszug aus Ägypten, beim Passa, dass das Volk sich gürten musste, das heißt sich bereit machen musste. Paulus spricht, dass wir bereit sein sollen, das Evangelium zu verkündigen, indem er von einem Gürten sich spricht. Das heißt, dieses Bild des Gürtens ist fertig machen, bereit sein, also ein Ausdruck der Bereitschaft. Wenn er davon spricht, dass wir unsere Gesinnung gürten sollen, das ist etwas anderes. Ja? Also, da merken wir, da geht es jetzt nicht um buchstäblich, dass wir uns Gürtel anziehen und morgens hinstellen und sagen, okay, sondern dass wir unser Denken so weit ausrichten und befestigen, dass wir in unserem Denken eine Grundbereitschaft, diesen Kampf zu kämpfen. Und ich glaube, dass an diesem Punkt vieles gewonnen und eben verloren wird. Eine Grundbereitschaft. Und das ist etwas, was jeder für sich selbst durchdenken und durchbeten und prüfen muss, mit was für eine Bereitschaft, ob man bereit ist überhaupt. Was ich damit meine ist, dass wenn wir in Anfechtungen, in Versuchungen, in Schwierigkeiten hineinkommen, dass wir den Prozess der Heiligung, wenn wir in dem stehen, dass es vor allem, wenn es schwierig wird, dann stellt sich die Frage, ob ich wirklich das will oder nicht. Und ich glaube, dass dann sehr oft, sehr schnell das offenbart wird, dass man eigentlich gar nicht will. Man weiß, rein theoretisch wäre gut, oder es wäre gut, wenn ich das tue, aber wollen tue ich eigentlich recht nicht, weil ich liebe das, was ich tue. Und ich denke, da beginnt in der Heiligung, ob wir wirklich eine Bereitschaft haben, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass der Herr uns immer wieder an einen Punkt kommt, wo wir, darf ich so sagen, uns aufs Neue ihm weihen, aufs Neue eine Bereitschaft bekunden, aufs Neue ein Ja zu ihm sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich nicht nur einmal uns für den Herrn Jesus Christus entscheiden müssen, sondern jeden Tag aufs Neue. So, eigentlich müssen wir uns aufstehen, uns gürten und sagen, okay, bin ich bereit, heute diesen Kampf zu kämpfen oder nicht? Und das beginnt einfach mit dieser Grundeinstellung. Bin ich bereit, diesen Kampf heute anzunehmen? Und ich bin mir sicher, es gibt so Tage, da denke ich, nee, ich bin zu müde. Oder wie auch immer. Aber ich denke, damit beginnt es, und darüber haben wir auch etwas nachgedacht, was das bedeutet, unsere Lenden der Gesinnung zu gürten, was jetzt in einer Sprache umschrieben ist, die vielleicht nicht in unsere Welt passt, aber ich hoffe, dass es für uns klar ist. Das heißt, wir müssen unsere Bereitschaft überprüfen und die Bereitschaft für diesen guten Kampf des Glaubens uns bereit machen. Ja, der Kampf kommt. So, dann schreibt er, und jetzt kommen wir weiter, das habe ich letztes Mal nur kurz angeschnitten, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, das hat man angeschaut, seid nüchtern und dann kommt und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das, nach der Bereitschaft, diesen guten Kampf zu kämpfen, den Weg der Heiligung zu gehen, kommt die Nüchternheit in dieser Bereitschaft, die Nüchternheit in diesem Kampf. Nüchtern, nicht in erster Linie und seid nicht betrunken. Es gibt genügend Stellen, die diese Thematik in der Schrift ansprechen. Nüchternheit umschreibt hier Wachsamkeit. Zwei Dinge sind grundlegend und notwendig, um den Prozess der Heiligung vorwärts zu kommen. Bereitschaft und Wachsamkeit. Und dieses Nüchtern beschreibt eben einen Zustand der Klarheit, des Bewusstwahrnehmens und nicht, ich sag mal, in Berauschtheit und unkontrolliert sein, sondern dieses Wachsamsein. Da ein grundlegendes Element im geistlichen Kampf. Ich muss euch ehrlich, ich gehe mit euch gleich ein paar Bibelstellen durch. Ich hoffe, durch die wir einfach gefestigt werden, auch in dieser Wahrheit und ermutigt werden. Aber mein persönliches Zeugnis ist das, und ich kann euch wirklich sagen, das ist ein wiederkehrendes Muster, das ich in meinem Leben feststelle. Es gibt so Zeiten, dann gibt es viel zu tun und man hat viele Dienste und viele Aufgaben und Dinge, die zu tun sind, ob privat oder eben im Dienst, meistens im Dienst. Wenn eine Predigt nach der anderen kommt, eine Bibelstunde, noch ein Seelsorgegespräch, und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, oh, jetzt eigentlich bin ich echt müde. Und dann sagt man, ich gönne mir eine Pause. Und dann kommt vielleicht ein Montag, meistens versuche ich ihn mir als Erholungstag freizuhalten, gelingt nicht immer, aber dann denke ich, okay, und dann kommt so eine Haltung, jetzt ruhe ich aus. Und wisst ihr, was dann oft passiert? Und das ist meistens ein Montag oder mal ein Urlaub, wo ich sage, jetzt habe ich eine Woche mal Urlaub. Und wenn man anfängt, wenn man meint, man kann geistlich abschalten, wenn man kann, jetzt kann man sich ausruhen, wenn ich das sage, und dann sage, okay, heute mal lese ich nicht die Bibel, weil ich habe jetzt die ganze Woche nur die ganze Zeit die Bibel gelernt, heute lasse ich mal das Bibel lesen, oder heute bete ich nicht. Sobald das passiert, finde ich ein wiederkehrendes Muster, bin ich sowas von angreifbar für den Teufel. Und wenn ich über einen längeren Zeitraum mir eine geistliche Pause gönne, indem ich sage, okay, mal durchatmen, ich sage mal so, dann gönne ich mir mal irgendeinen Film, dann gönne ich mir mal, ich sage mal, ein Buch. Ich gönne mir kein Buch, also ich lese da. Aber dafür gönne ich mir einen Film, ja, keine Ahnung, eine Krimiserie, wo ich denke, dass ich einfach mal abschalte. Ja? Jetzt habe ich mich aber geoutet hier, gell? Naja, der Herr weiß es eh. Und wenn ich aber, das heißt, mir geistlich eine Erholungspause mir gönnt, wie auch immer, man geht shoppen oder einkaufen oder was auch immer und sagt, an diesem Tag muss ich mal nicht wachsam sein, dann wird man diesen Kampf nicht kämpfen können. Dann dauert das nicht lang und der Feind findet einen Punkt, eine Angriffsfläche und dann wundert man sich. Ich wollte mich eigentlich erholen und dieser Tag ist der schlechteste Tag in der ganzen Woche gewesen. Da ging es mir besser, als ich durchgehend gedient habe, als an dem Tag, wo ich mich erholen wollte. Warum? Weil ich da versucht bin und angefochten bin und meistens schlechte Laune kriege. Dann kriegt meine Frau das zu spüren oder meine Kinder. Das ist kein guter Tag. Und ich selbst reg mich über mich auf. dass ich da so anfällig bin, dass ich da so nervlich angespannt bin, dass ich dann so gereizt reagiere, dass ich dann nicht genug Liebe habe, dann rege ich mich darüber auf. Und nur bei einig mit dem Anliegen, ich wollte mich ein bisschen ausruhen. Wenn man meint, an der geistlichen Front, im geistlichen Kampf, dass wir uns mal ausruhen können und diesen geistlichen Kampf mal durchatmen und mal das beiseite lassen, wo werden wir uns ausruhen dürfen? Im Himmel. Dann heißt es, kommt glückselig, der jetzt bei dem Herrn ist, denn er ruht von seinen Werken. Da ist die Ruhe und da gehen wir in die ewige Ruhe hinein. Und da dürfen wir ausatmen und durchatmen. Wisst ihr warum? Dann in dem Moment, wo wir da ausatmen und mal Pause machen, da gibt es keinen Feind, da gibt es keine Sünde, da gibt es keine Versuchung, da gibt es kein Fleisch. Es kann uns nichts anstasten. Und darum dürfen wir dann im Schoß Abraham mit dem liegen und solange wir hier auf dieser Welt leben, wir können uns körperlich erholen und das braucht Zeiten. Diese Zeiten braucht es. Wir können uns und wir müssen uns diese Zeit nehmen und wir müssen uns auch geistlich erholen. Aber geistlich erholen bedeutet nicht, jetzt lege ich mal die Bibel beiseite und jetzt bete ich mal nicht. Das ist keine geistliche Erholung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe dieses Muster in meinem Leben entdeckt. Und ich möchte euch ein Beispiel geben und dann gehen wir in die Stellen kurz hinein, die uns einfach das belegen. Es gab einen ganz großen König nach dem Herzen Gottes. Ihr kennt ihn. Das ist David. Und normalerweise nach 13, also im 14. Jahr, ich glaube, das ist das 14. Jahr, ist der König immer rumgezogen und hat wieder die Unterkönige, die ihm Tribute zahlen müssten, musste er sozusagen wieder daran erinnern, hey, ich bin da, ich bin immer noch euer König, keine Rebellion, ihr müsst mir Tribut zahlen. Und so in diesem 14. Jahr musste David eigentlich wieder mit seinem Heer durchs Land ziehen und die Vorherrschaft wieder bekunden und sagen, ich bin immer noch der König dieses Landes. Aber der hatte keine Lust gehabt. Vielleicht war er müde und die Bibel sagt, und er blieb zu Hause. Und das ganze Heer zog aus, um zu kämpfen. Und er sagte, nee, ich gönne mir eine Pause. Und dann passiert Folgendes. Er geht durch sein Zimmer durch, irgendwie langweilig. Legt sich vielleicht aufs Sofa, langweilig. Geht aufs Dach, langweilig. Und dann guckt er rum und auf einmal entdeckt er etwas, was nicht mehr langweilig ist. Und er entdeckt die Bathseba. Ausgerechnet auf ihrem Dach baden. Ja. So. Auf welchem Grund sie das gemacht hat, das lassen wir mal dahin. Warum sie auf dem Dach badet, warum sie so badet, dass David das sieht, ist eine andere Geschichte. Aber er sieht sie baden. Und dann holt er sie. Und die ganze Dramageschichte, die beginnt. Unser Lieblingskönig David, den wir so gerne unseren Kindern als Vorbild vorstellen und sagen, mach's wie David, sei mutig und stark, begeht eigentlich eine Sünde, die im Vergleich zu Saul nach meinem Verständnis weit gravierender und größer ist. Er holt sie zu sich, er begeht Ehebruch, was noch nicht mal der Gipfel ist, um zu vertuschen, begeht er Auftragsmord. Und er steigert sich da hinein. Ihr kennt all diese Geschichte. Worauf ich sie erzähle, ist, wisst ihr, was der Grund dafür war? Er wollte eine Pause machen vom Kampf. Er wollte sich mal ausruhen. Er wollte mir mal diese Pause gönnen. Und das ist das ist auch meine persönliche Erfahrung. Langeweile ist der beste Nährboden für Sünde. Langeweile ist der beste Boden für Sünde. Wenn du sagst, so, mal nichts tun. Es dauert nicht lange. Ich meine jetzt nicht, da müssen wir in Aktivität und Hektik verfallen und alles tun, was nur geht, sondern hier beginnt der geistliche Kampf. Der geistliche Kampf beginnt in der Grundbereitschaft, ich will kämpfen. Jesus ist es mir wert. Er ist es mir wert. Mein Herr ist es mir wert. Ich lasse mich mustern und lasse mich in diese Armee stellen. Ich finde das Wir sind jetzt am Seminar bei uns, im Kreuzlichtseminar. Herzliche Einladung wieder im Dezember im 4. Buch Mose. Und wisst ihr, wie das 4. Buch Mose beginnt? Mit der Zählung der wehrfähigen Männer. Erstmal stinkt langweilig eine Zahl nach einem anderen und dann in dem Stamm dem so viel Tausend, dann so viel Tausend, so viel Tausend, so viel Tausend. Aber das, was da geschieht, ist, bevor das Volk Israel, nachdem sie die Rechtfertigung und die Heiligung durch das Lamm in dem Allerheiligsten bekommen haben, nachdem die Stiftshütte aufgerichtet war, das heißt das 3. Buch Mose abgeschlossen ist, kommt jetzt die Wüstenwanderung, kommt die Zeit der Heiligung, kommt der Weg durch die Wüste in die endliche Ruhe hinein. Und das ist ein Kampf. Es ist ein schwerer Kampf durch die Wüste mit all den Versuchen und Prüfungen, die das Volk erleben muss. Und damit, und das Erste, was geschieht, es wird eine Armee aufgestellt. Das ist die Zählung. Das ist die Zählung des, am Anfang und übrigens am Ende noch einmal eine Zählung. So, aber es beginnt mit dieser Armee. Warum? Es beginnt gleich ein Kampf. Und sie mussten sich unter die Banner stellen. Jeder unter seine eigene, also die Flagge des Stammes. Jeder musste sich in dem kampffähigen Alter sich mustern lassen und sich aufstellen lassen und die Bereitschaft, diesen Kampf zu kämpfen. Man musste das Volk beschützen, man musste die Tempelschätze beschützen, man musste das, was Gott ihnen anvertraut, beschützen. Die heiligen Güter Gottes, die kostbaren Güter Gottes, die uns anvertraut sind. Wir haben einen geistlichen Kampf. Und so beginnt unser geistlicher Kampf mit dieser Bereitschaft, diesen guten Kampf zu kämpfen, wie am Volk Israels Beispiel. Aber dazu braucht es eine Wachsamkeit. Hudson Taylor, mittlerweile kennen ihn ein paar schon. Ich freue mich, dass ein paar auch die Biografie gelesen haben, mit persönlichem Gewinn. Der Hudson Taylor hat seine Missionare, die er berufen hat und in Dienst geschickt hat, der hat ihr teilweise in die Provinzen geschickt, da war nur kein einziger Christ. Und er hat gesagt, steht, dass der, ich weiß nicht, ob ich wortlaut genau das jetzt wiedergebe, aber vom Sinn mäßig, dass der Teufel früh am Morgen bekämpft wird. So, dass ihm die Niederlage am frühen Morgen eingebracht wird. Und dass er in die Flucht früh am Morgen getrieben wird. Und nicht zwischendurch irgendwie. Das heißt, er hat sie darauf angewiesen, wenn diesen Kampf, ihr werdet begegnen. Ihr werdet ihm begegnen. Und ihr steht früh auf und treibt ihn in die Flucht, bevor es losgeht. Also seid bereit, diesen Kampf zu kämpfen. Seid wachsam, seid nüchtern. Und mit diesem Wachsam merken wir schon, das hat was. Also wenn niemand bereit ist, diesen Kampf zu kämpfen, der wird nicht aufstehen, um diesen Kampf zu kämpfen. Er wird nicht wachsam werden, er bleibt liegen. Er wird schlafen. Ich habe euch kurz daran erinnert, Petrusbrief, in Petrus gebraucht es ja zweimal die gleiche Formulierung in dem Brief, Kapitel 4 noch einmal, als Vers 7 als Erinnerung für euch. Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So, in diesem Bewusstsein, in diesem Verständnis lebt Petrus und richtet die Gemeinde aus, sagt, Freunde, das Ende der Welt ist nah, der Herr kommt bald. Und dann sagt er, seid nun besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Seht ihr das? Also er bezieht diese Nüchternheit genau in diesem Sinne, seid nüchtern zum Gebet. Er meint nicht, wenn ihr betet, seid nicht betrunken. Also das ist nicht sein Anliegen, das zu sagen, sondern sagt, wachsam zum Gebet. Kämpft den Kampf, Jesus ist vor der Tür und dann bittet er sie diese Wachsamkeit und diese Wachsamkeit drückt sich im Gebet. Das ist das nächste Zeugnis. Und ich ringe vor meinem Herrn, ich ringe in meiner Heiligung, in meinem Glaubensleben und denke viel darüber nach, prüfe das mit der Schrift, ich lese das und dann merke ich, wenn ich jetzt, das wäre eine gute Hausaufgabe, wenn ich die Tage anschaue, an denen ich am intensivsten angefochten bin und falle, ich muss ehrlich sagen, das sind die Tage, wo ich keine Zeit habe zum Gebet. Das ist jetzt keine große Kunst oder keine große Erkenntnis, aber das ist meine Realität. Und es gibt so Tage, da kommen so viele Dinge. Wir haben uns eine gewisse Gewohnheit angewöhnt mit meinem Bruder Philipp, dass wir morgens die Schrift lesen und gemeinsam beten. Und ich empfinde das so als ein Segen, weil das allein dieses gemeinsame Gebet jeden Tag wirklich mich trägt. Abgesehen das persönliche Gebet, das ist damit noch nicht, damit es nicht auf. Aber wenn ich dann keine Zeit habe, schnell weg muss oder so, oder Philipp da mal am Seminar ist und wir eine Woche das nicht haben, ich merke das. Ich merke das persönlich, wie viel Kraft mir fehlt für den Tag. Weil ich, dann denke ich, ah gut, Philipp ist nicht da, dann habe ich jetzt halbe Stunde mehr und dann kann ich gerade das machen, kann ich das machen, kann ich das machen, dann kann ich noch das erledigen, nutze ich die Zeit. Wir kennen all das, was die großen Männer wie Luther und alle sagen, wenn du viel zu tun hast, bete viel. Wir wissen das alles, gell? Und das klingt alles gut und ja, aber ist auch wahr. Aber jetzt schneid mal von dem viel, dann die viel. Und dann kommt nämlich ein Punkt, okay, Wachsamkeit. Und dann, boah, und dann muss man buchstäblich vielleicht vorher wachsam werden. Das ist nicht einfach. Aber ich sage euch, das ist mein persönliches Zeugnis. Ich sage das deswegen, um damit ihr vielleicht selbst prüft und vielleicht die gleichen Gesetzesmäßigkeiten in eurem Leben findet. Wir haben, gestern sprach ich am Seminar an der Bibelschule darüber mit den Bibelschülern, wir haben eine Waffe in der Hand bekommen. John Piper, ein großartiger Prediger, redet von einem Funkgerät. Er hat gesagt, wir haben so eine Waffe bekommen, wir sind nämlich im Kampf, in diesem Kampf. Wir haben keine Freisprecheranlage gekriegt. Eine Freisprecheranlage zwischen Wohnzimmer und Küche, wo wir dann kurz durchfunken, oh, ich habe Hunger, wann gibt's Essen? Sondern wir haben eine Freisprecheranlage bekommen, ein Funkgerät an der Front. Da gibt es eine Schaltzentrale und du bist im Kampf. Und dann funkst du an, Mayday, Mayday, Angriff, Angriff, Verstärkung, Verstärkung. Hey, wir brauchen mehr. Ich sage, das Gebet, was wir haben, ist so ein Funkgerät, das ein Krieger Gottes, ein Kämpfer Gottes an der Front bekommt, um dich in der Schaltzentrale bei dem Kommandant anzurufen und sagen, du, es wird eng hier, es wird eng hier. Und als das Gebet sehen, nicht einfach als Smalltalk, so ein bisschen quatschen. Und irgendwann hat man alles gesagt. Und dann ist langweilig. Sondern das ist Bewusstwerden des Kampfes und dann steht man morgens auf oder wann auch immer, dass man das tut. Und auch wenn man nicht früh aufsteht, aber das Erste, was man tun muss, ist erstmal mal zu sagen, Herr, jetzt beginnt der Kampf. Ich bin bereit, ich weiß, jetzt geht's gleich los, ich weiß es. Die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre haben mich das gelehrt. Ich weiß, wenn ich aufstehe, was mich gleich erwartet. Ich weiß, wenn ich die Treppen runtergehe, was mich erwartet. Ich weiß, wenn ich meinen Computer anmache, wenn ich den Mensch spreche, wenn ich vor die Tür gehe, wenn ich an den Arbeitsplatz gehe, wenn ich meinen Kindern begegne, wenn ich meiner Frau begegne, wenn ich meinem Arbeitgeber begegne. Ich weiß, was für Kämpfe ich bekomme. Ich weiß, wenn ich im Straßenverkehr fahre, ich weiß, was gleich losgeht. Ich weiß, wenn einer mir schneidet, ich weiß, wenn einer zu langsam fährt, ich weiß, was für ein Kampf jetzt passiert. Ja, ich funke dich an, bitte hilf, bitte hilf. Schaut mal in 1. Petrus 5. Gebraucht Petrus wiederum den gleichen Begriff, Vers 8. Seid nüchtern und da sagt er nicht mal und wacht, sondern seid wacht. Und bringt diese beiden Dinge zusammen. Seid nüchtern, wacht. Und jetzt warum? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, standhaft im Glauben. Da gucken wir uns gleich. Aber er sagt, der Feind, er schläft nicht. Der Feind gönnt sich keine geistliche Pause. Er sagt, okay, oh, Sabbat heute. Waffenstillstand. Ich greife dich nicht an, du hast eine geistliche Ruhepause dir genommen. Dann lassen wir das mal mit dem geistlichen Kampf. Später dann geht's wieder los. Er macht keine Pause. Er schleicht, er sucht, er forscht, er will deine Schwachstellen finden und er sucht und überlegt, wie er jemanden zum Fall bringen kann. Wie, wie er uns dazu bringt, dass wir nicht zur Herrlichkeit Gottes leben. Und darum warnt uns die Schrift und ermutigt uns, wachsam zu sein. Das heißt, ich übersetze es so, nicht naiv zu sein. Seid nicht naiv. Seid wachsam. Und wenn ich das sage, niemals als Belehrender von oben herab und sage, Freunde, ich hab's drauf, als einer, der diesen Kampf jeden Tag kämpfen muss und ich wirklich aufwache und merke, oh Mann, ich war nicht wachsam. Ich war müde. Da kommt man eben von einem geistlichen Kampf und sagt, jetzt habe ich meine Ruhe verdient, jetzt habe ich eine Atempause verdient. Und ich sage, gerade dann, darauf wartet der Teufel, darauf wartet er. Und da schlägt er zu. Da schlägt er zu. Und ich denke, da ist eine der größten Versuchungen, die wir haben. Man fährt nicht in Urlaub für 2 Wochen und sagt, jetzt schalten wir mal ab und lässt die Bibel zu Hause. Und sagt, okay, im Urlaub muss ich nicht beten. Das mache ich dann, wenn ich wieder in der Gemeinde bin. Keine Bibelstunden, keine Predigt, mal einfach mal so relaxen. Geht mal an den Strand. Darf ich so sagen, gerade für junge, nein, nicht nur junge Leute, da beginnt der Kampf. Da beginnt der Kampf. Da, Jesus lehrt uns das. Lukas Kapitel 21. Jesus selbst lehrt uns das. Und keiner wie er verstand es, diesen Kampf zu kämpfen. Keiner wie er wusste um die Notwendigkeit dieses Kampfes und die Art des Kampfes. Und keiner wie er stand so früh auf und durchbetete seinen Tag, bevor er diesen Tag begann. Kapitel 21. Jesus redet im gleichen Zusammenhang wie Petrus, nämlich vom Kommen Jesu und von der Erwartung, dass er bald kommt und dann eben in der Haltung, wie wir dann leben sollen. Und dann sagt er ab Vers 34, Kapitel 21 in Lukas Evangelium. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hineinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdkreis ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit. Die Art, er sagt, vorsichtig, hütet euch, seid wirklich wachsam in Bezug auf was, dass etwas mit eurem Herzen passiert, dass das Herz in einen Zustand kommt, wo eben nicht vorbereitet ist auf das Kommen Jesu Christi. Und er redet davon. Das heißt, wenn wir Völlerei, in Trunkenheit, in Lebenssorgen, er beschreibt Dinge, die unser Herz einnehmen, wo wir sagen, Völlerei, in Trunkenheit, also jetzt, ich sage, ich entspanne mich, jetzt geben wir mal was Gutes essen und nicht nur was Gutes essen, voll fressen, voll trinken. Das heißt, diese sich komplett aufgeben und aufgehen lassen. Oder eben in anderen Bereichen sich komplett nur auf dieses Leben zu fixieren, nur ständig nur mit den Lebenssorgen. Morgen stehe ich auf, oh, was muss ich tun und hier diese Aufgabe und noch das zu erledigen und das noch zu erledigen, das muss ich noch machen. Oh, wenn ich das nicht tue, dann funktioniert das nicht, dann kann mein Lebensstandard nicht halten und. Und das beschäftigt uns permanent. Und wir sind Gehetzte und Gejagte. Und dann wundern wir uns, warum wir in solchen geistlichen Kämpfen stecken und warum wir nicht rauskommen. Die Bibel ruft uns zu einem geistlichen Kampf auf, das ist Heiligung. Und zuerst mal, ich erinnere mich wieder, zu einer grundlegenden Bereitschaft, diesen Kampf zu kämpfen und dann, wenn man bereit ist, dann aufzustehen und wachsam zu sein. In Matthäus 26, ich bin mir sicher, das kennt ihr gut, das ist eine Passage, die mir schon sehr, sehr früh nachging. Bis heute ist das für mich ein 26, 41. Das ist die Begebenheit Gethsemane. Als junger Kerl habe ich darüber ein Lied geschrieben sogar. Weil diese Begebenheit tief mich bewegt und aber auch mein Leben widerspiegelt und zeigt, was der Herr für mich getan hat, aber auch, was er von mir fordert. Jesus, schaut mal. Der Tag, an dem er gefangen wird, an dem er ausgelacht, ausgepeitscht, ausgeschlagen, verleumdet, bespuckt, ja, getötet wird, der wird noch kommen. Jetzt ist ruhig, es ist Nacht. Er geht in den Garten Gethsemane. Da ist Stille, da ist Ruhe. So ruhig und so still, dass die Jünger die Augen nicht aufhalten können. Das ist ein schöner Ort, um zu schlafen. Ein schöner Ort, um auszuruhen, zu entspannen. Die haben gut gegessen, die haben gut getrunken, wie 3 Kelche, den 4. haben wir nicht, haben wir gelernt. Gell? Gut gegessen, ein Passahlamm musste komplett aufgegessen werden. Sie waren satt, schön gesungen und jetzt gingen sie. Jetzt ist Zeit zum Schlafen. Jesus nimmt sie mit, vor allem Jakobus, Petrus und Johannes, die drei, weil er ihnen diese geistliche Wahrheit beibringt, weil die wiederum, Petrus unter anderem, sie in dem Petrusbrief uns lernen muss. Sie müssen das begreifen, sie müssen das lernen. Und was macht Jesus? Er ruht sich nicht aus. Er weiß, er wacht, weil er weiß jetzt, was jetzt kommt. Unmittelbar vorstellt, das wird der schwerste Kampf, den er je kämpfen musste. Das wird der entscheidendste Kampf sein. Und er vermag nicht zu schlafen. Er ist bereit. Er ist bereit, diesen Weg zu gehen und er bleibt wach. Er bleibt wach. Er bleibt wachsam. Und wie drückt sich diese Wachsamkeit aus? Er betet. 3-mal. Nicht nur einmal, 3-mal. Bis er einen tiefen Frieden bekommt. Jetzt bin ich soweit, jetzt kann ich gehen. Denn nach dem 3. Mal kam die Engel, nicht beim 1. Mal, nicht beim 2. Mal, wahrscheinlich unerhört, gell? Beim Herrn nicht beim 1. Mal zu erscheinen, beim 3. Mal. Und dann wird er gestärkt und dann geht er hinaus und sagt, kommt, jetzt ist Zeit, jetzt bin ich soweit. Und dann geht er diesen ganzen Weg. Aber Vers 41, Jesus kommt, findet sie schlafend. Ich, nochmal, in keinster Anklage, ich verstehe sie sehr gut. Ich verstehe sie sehr gut. Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber, das ist Galater hier. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Schaut mal, er sagt, nicht wacht und betet im Kampf oder in der Versuchung. Das, was mich immer wieder zum Nachdenken bringt, er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in die Versuchung kommt. Das heißt, bevor die Versuchung kommt, das ist der Zeitpunkt der Wachsamkeit. Dann zu wissen, es kommt, ich weiß, es kommt. Und bevor sie kommt, oder andersrum ausgedrückt, es gibt Zeiten, da wird der Herr uns, ob wir wollen oder nicht, in die Versuchung schicken. Weil er uns züchtigen, demütigen, läutern und so weiter muss. Das wissen wir. Das haben wir in den ersten Kapitel ausführlich uns angeschaut. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in manche Versuchen nicht hineingekommen wären, wenn wir vorher gewacht hätten. Wir sind in mancherlei Versuchen, weil wir vorher nicht gewacht haben. Darum sind wir drin. Wie gut ist das, er sagt, aber wenn wir darin sind, dürfen wir auch beten. Sag nicht, es ist zu spät. Sondern dann können wir uns selbst, wenn wir fallen, können wir beten. Da können wir es bekennen. Sei er treu und gerecht und vergibt. Aber der Kampf beginnt mit der Bereitschaft und dann mit der Wachsamkeit in dem Gebet. Darf ich euch eine Hausaufgabe geben? Setzt euch hin, ein Blatt Papier, ein Stift und schreibt euch 3 der größten Versuchungen, denen ihr ständig ausgesetzt seid. 3 Kämpfe, mit denen ihr permanent zu kämpfen habt. Das heißt, wo ihr sagen könnt, mein Leben lang kämpfe ich damit. Ich muss jetzt euch keine Beispiele nennen. Ich bin mir sicher, der Geist wird das für mich übernehmen, diese Aufgabe. Schreibt sie euch auf. Ich habe sie in meine Bibel reingeschrieben, auf die erste Zeile meines Umschlags. Und ich bin froh, Eddie ist nicht da, Eduard, der hat mir die Bibel neu eingebunden, weil sie auseinandergefallen ist und dass er mir das noch aufbewahrt hat, dass er das nicht weggeschnitten hat. Ich habe mir drei Punkte aufgeschrieben, das ist 2007, mit die ich eigentlich immer umkämpfen im Gebet, weil ich weiß, da das ist Versuchung. Schreibt euch diese drei auf. Ich bin sicher, ihr wollt wissen, gell, was ich da reingeschrieben habe. Schreibt sie auf und damit ihr wisst, das ist mein Kampf. Das ist euer Kampf. Und dann betet dafür. Jeden Tag. Und ich bin mir sicher, dass ihr diese Erfahrung macht, in dem Maße, wie ihr das, die Bereitschaft habt, da wachsam zu sein, werdet ihr wachsen, da auch in diesen Dingen, ich sage bewusst wachsen, in dem Maße, wo wir das nicht umbeten und durchbeten, werden wir fallen. Oder andersrum, wenn wir fallen, oder wenn du sagst, ach, ich falle ständig, dann prüft dein Gebetsleben in Bezug darauf. Wir können um alles bitten, aber beten wir konkret dafür. Ich sage es euch, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir geschrieben, bewahre mich, Herr, mein Gott, vor Habsucht, Hochmut und Unzucht. Das sind die drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Weil das sind für mich die drei Grundsünden. Nicht Todsünden, aber die drei Grundsünden, die ich im Korintherbrief gefunden habe. Und ich gesagt habe, ich will nicht anmaßend hochmütig sein, zu behaupten, mir wird das nie passieren. Sondern ich will diesen Kampf mir bewusst sein. Ich will mir dieses Kampf bewusst sein. Das sind drei meine. Ich weiß nicht, vermutlich kämpfst du nicht damit. Ja. Okay. Jesus sagt, seid wachsam. Wacht und betet, wacht und betet. Und ich, wenn ich euch das sage, dann sage ich als einer, der das so viel zu wenig macht. Viel zu wenig macht. Und das wundert mich auch nicht. Ich möchte euch noch ein, zwei Stellen nennen. Geht mal mit mir in Thessalonicher Brief. Thessalonicher Kapitel 5. Kapitel 5. Ich lese ab Vers 1. Ich finde es sehr interessant, dass das Thema der Wachsamkeit immer im Zusammenhang der Nahkunftserwartung Jesu kommt. Das heißt, dass die Gemeinde weiß, Jesus kommt bald. Und von dieser Perspektive, das Thema der Wachsamkeit immer wieder betont wird. Sowohl bei uns im Petrusbrief, unsere Stelle, genauso wie an anderen Stellen. Ich lese ab Vers 1, okay? Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das heißt, die Zeit vor dem Kommen Jesu Christi, Frieden und Sicherheit, alles andere als katastrophal, gell? Was meint Jesus hier? Wenn man meint, man kann sich zurücklehnen, man ist sicher, es ist Frieden, man braucht nicht kämpfen, man ist safe. Das heißt, wenn sie am wenigsten erwarten, das heißt, wenn sie am wenigsten wachsam sind, das ist, was Jesus damit ausdrückt, dann wird er kommen. Und dann Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und wiederum der Begriff Nüchternheit im Zusammenhang von Wachsamkeit. Und er sagt, als Christ leben wir nicht in der Finsternis. In der Finsternis schläft man. Da kämpft man nicht. Da ist man nicht wachsam. Aber wir sind als Kinder des Lichts, das heißt, wir wurden versetzt in das Reich des Lichts und wir leben im Licht, in der Sonne. Da gibt's kein, da schläft man nicht. Da ist zu hell zum Schlafen, um das jetzt bildlich auszudrücken. Da ist man wachsam. Und dann wiederum, sondern wacht und nüchtern sein. Vers 7. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Ich finde es interessant, immer wieder dieser auch Zusammenhang mit Trunkenheit. Warum? Weil Trunkenheit heißt unkontrolliert, nicht beherrscht. All das. Vers 8. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Dazu kommen wir gleich in den nächsten Punkt, also gleich zumindest in unserem Text. Wozu Bereitschaft und wozu Wachsamkeit? Das mache ich mit euch noch. Aber sehen wir das? Wachsam seid, nüchtern sein. Wir sind Kinder des Lichts, nicht der Finsternis. Jetzt möchte ich noch aber Vers 9 und bis 11 nochmal vorlesen. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Wie gut, gell? Wisst ihr was? Ich lese nochmal weiter. Sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder, ist das nicht herrlich? Denn ob wir wachen oder schlafen, wir sind zum Heil bestimmt. Ist das nicht herrlich? Deshalb ermahnt einander und erbaut einander, wie ihr es auch tut. Das heißt, das, was wir hier machen, liebe Geschwister, wie wichtig ist, wir reden von Heiligung als ein Prozess, als ein Leben, das Gott verherrlicht. Weil Gott heilig ist, sollen wir heilig sein. Wir reden nicht von Heiligung als etwas, das mir den Weg in den Himmel bringt. Die Heiligung ist nicht, wenn ich dann schlafe und Jesus kommt. Mann, wenn ich gerade mich geistig ausgeruht habe und gefallen bin und dann kommt Jesus, was ist dann? Ich weiß nicht, neulich hat jemand mir diese Frage gestellt. Was ist, wenn ich gerade dann, wenn ich gefallen bin und in Sünde war, ja, ich weiß jetzt wer, was ist dann, wenn Jesus gerade dann kommt, was ist dann mit mir? Wenn ich keine Zeit habe, Buße zu tun, dann sage ich, dann nimmt er dich mit. Wie? Gestorben für alle Sünden. Hier geht es nicht um unsere Rechtfertigung. Das ist nicht das Thema. Hier geht es darum, wenn mein Bräutigam kommt, bohre ich mir gerade in der Nase als Braut, stehe noch im Bademantel da, geschweige liege ich vielleicht noch auf der Couch oder stehe ich an der Tür oder an einem Tor und gucke immer wieder raus, ist er da schon längst geschmückt? Also ich würde mich nicht schminken, aber wenn ich eine Braut wäre, würde ich mich übelst schön machen. Mein Kleid, meine Schminke, meine Ohrringe, alles anlegen, damit, wenn der Bräutigam kommt, ich bereit bin, damit kann ich gleich holen. Und ja, okay, ja, passt schon, hab noch Zeit. Ja, Zähne noch nicht geputzt, die Zwillinge der Schafe, ja, nach Hohelied, noch nicht geschrubbt, den Turm noch nicht geschmückt. Nein, das ist eine grundlegende Haltung der Bereitschaft, Wachsamkeit. Der Herr kommt und ich will ihn erwarten, ich will ihn erwarten. Darum geht's. Das ist das Thema. Und ich weiß, dass es vertauscht wird und dann rutschen wir wieder sofort in das Thema der Heiligung, in eine Gesetzlichkeit hinein, wo wir dann mal einschlafen und dann Angst haben oder andersrum, so wie ich, bis ich 22 war, eingeschlafen bin und morgens aufgewacht bin und war froh, Jesus war nicht da. Denn ich war noch nicht bereit. Ja, oh, wie froh war ich. Oh, schrecklich. Überleg mal, ist froh, Jesus nicht gekommen. Was für eine Lebenshaltung muss man haben, dass man froh ist, Jesus ist noch nicht da. So. Wir sind Kinder des Lichts. Und wir leben als diejenigen, die wachsam sind. Ich nehme euch kurz hinein in den nächsten Themenblock sozusagen, in den Gedankengang, wie Petrus aufbaut. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13, wieder zurück. Könnt ihr mir soweit folgen, ja? Wir beginnen mit der Bereitschaft, den Kampf zu kämpfen. Das führt dazu, dass wir eine Wachsamkeit an den Tag legen, buchstäblich an den Tag legen, dass wir den Tag so beginnen. Und jetzt schaut mal, wo findet der eigentliche Kampf eigentlich statt? Wozu müssen wir bereit sein und wozu müssen wir Wachsamkeit? Ich möchte euch etwas deutlich machen, wo ich davon überzeugt bin, dass ihr das glaubt. Vielleicht sage ich auch nichts Neues in dem Sinne, aber der eigentliche Kampf, den wir kämpfen, ist nicht mit unseren sogenannten Sünden. Das ist nicht der Kampf in erster Linie der Wachsamkeit. Der eigentliche Kampf im Gebet, jeden Morgen aufs Neue oder den ganzen Tag. Ich hab mir vor kurzem überlegt, eigentlich müsste ich das tun wie Juden oder ich muss dreimal am Tag das machen. Das ist eine gute Zeit. Okay, jetzt ist wieder Gebetszeit. Also nicht nur morgens, sondern auch mittags und abends nochmal. Also in dieser Weise, ja. Deswegen nur nebenbei, nutzt jede Gelegenheit, wo sich das Beten sich anbietet. Nutzt jede Gelegenheit. Wenn ihr hört, oh, da treffen sich zum Beten, oh, wäre gut. Kann ich dabei? Weil ich will andersrum fragen. Entschuldigung, wenn ich abschweife. Was glaubt ihr, warum wir so wenig Lust zum Gebet haben? Was glaubt ihr, warum uns das so schwer fällt? Warum? Das ist nicht nur unsere Gemeinde. Aber warum wir in der Gemeinde so schwer die Seele bei Gebetsstunden füllen können? Ich sage euch warum. Weil der Feind weiß, dass das der Schlüssel ist. Was glaubt ihr, was er alles an Kräfte freisetzt, nur um das zu verhindern, dass das wahrgenommen wird? Und ich möchte nicht uns schimpfen und unser Ohr, sondern ich möchte euch zeigen, das ist der Feind. Er wird alles aufbringen. Er wird sagen, nur als Beispiel, Willi, schau mal, Sonntag Gottesdienst, Mittwoch Bibelstunde, Freitag Gebetsstunde, unter der Woche hast du noch das, ja, das ist ein bisschen viel. Entscheide dich. Und dann sage ich, ja, wo ist am wenig langweiligsten? Und wo ist am langweiligsten? So da sitzen und beten, ich schweife immer ab und so. Und das, oh, die Stunde geht so lang. Nee, ja, gehe ich wohin? Ja, erstmal Sonntag natürlich, ja. Dann vielleicht noch Bibelstunde, da war schon größere Überwindung. Gebetsstunde, das kann ich verschmerzen. Weil da kriege ich Nahrung, da kriege ich Erbauung, aber da nicht so. Da muss man sich selbst erbauen. Wobei, wir haben es ja gut, wir haben immer noch eine kurze Hinführung, wir haben ein Wort und wir beten nicht durchgehend, was aber schade ist. Ja. Warum? Hier findet ein geistlicher Kampf statt. Und er fürchtet sich von dem Mann und von der Frau, die ein regelmäßiges Gebetsleben führt. Er hat größere Angst als vor jedem großen Prediger. Er fürchtet sich am meisten von denen. Darum hat er nicht so große Angst vor mir. Ich kann predigen und reden, wie viel ich will. Ja. Der eigentliche Kampf ist nicht der Kampf gegen die Sünde und gegen die Sünde, gegen diesen Angriff oder den Angriff. Der eigentliche Kampf und die eigentliche Versuchung liegt darin, sich nicht der Gnade Gottes bewusst zu sein und nicht allein mich auf ihn und auf seine Gnade zu hoffen. Das heißt, der Kampf beginnt darin zu sagen, nicht ich, sondern er allein. Denn das ist der Kampf. Wir stehen morgens auf und dann sagen, genügt die Gnade Gottes? Theoretisch ja, aber ich muss auch was tun. Genügt die Gnade Gottes? Ja. Ja, aber ohne dass ich jetzt zur Arbeit gehe oder das und das und das und das. Und das, ne? Ja, der Wagen kann man nur lenken, wenn er rollt. Man muss Gott schon auch helfen. Wie auch immer, oder? Man guckt, man steht auf und sagt, okay, jetzt muss ich kämpfen. Und dann hat man diesen Angriff und diese Versuchung und diese Situation und denkt, boah. Und ich sag so, man ist noch nicht mal aus dem Bett oder man hat keine Lust mehr, weil man keine Hoffnung hat auf Sieg, weil warum soll sich das jetzt ändern? Ich habe es vorher nicht geschafft, wieso soll ich es jetzt schaffen? Vorher hat sich nicht das geändert, wieso soll ich das jetzt ändern? Der geistliche Kampf beginnt, schaut mal Vers 13, bereit zu sein, wachsam zu sein, um was zu tun? und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird. Setzt all eure Hoffnung auf die Gnade. Der eigentliche Kampf ist der Kampf, das Annehmen der Gnade Gottes. Darf ich so sagen? Der eigentliche Kampf ist anzunehmen, allein deine Gnade genügt. Und dann sagt man, nein, die genügt nicht. Denn ich brauche das und ich brauche das und ich will das und mich sehnt sich nach das. Wie soll mir allein die Gnade genügen? Davon kann ich nicht leben. Davon werden meine Bedürfnisse nicht gestillt. Davon kriege ich keine Zuneigung. Davon wird mein Konto nicht voller. Doch, genau davon. Und nur davon. Und zu verstehen, was die Gnade Gottes ist, oder andersrum, die Genügsamkeit der Gnade Gottes. Ich behaupte, das ist der eigentliche Kampf, weil das bedeutet, sich selbst zu verleugnen und alles auf eine Karte setzen. Und das ist auf meinen Herrn Jesus Christus. Und ich sage, das ist der eigentliche Kampf, der da stattfindet. Reicht Christus oder nicht? Genügt er mir oder nicht? Genügt seine Gnade? Wenn er mir sagt, wie eben Paulus sagt, Paulus kommt, auch fleht ihn an. Und dann sagt Jesus, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Punkt. Und was sagt Paulus? Darum will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Weil wenn durch meine Schwachheit erst ich die Gnade Gottes erlebe und auch die Kraft darin, dann will ich sehr, sehr gerne viel schwach sein. Das ist so paradox für uns Menschen. Aber ich glaube, dass das der eigentliche Gebetskampf ist. Das ist mein Gebetskampf. Darf ich so sagen? Ich bin gleich fertig. Und dann nächstes Mal gehen wir da durch und werden uns ein bisschen mit diesem Thema Hoffnung der Gnade uns beschäftigen. Aber ich sage euch, das ist mein persönlicher Kampf. Ist in all diesen Dingen. Und wenn ich kämpfe, ich sage, Herr, du genügst. Und ich muss das durchbeten. Im Gebet, ich sitze da, ich liege da und ich sage, du genügst. Ich habe die Vorstellung, die Meinung, die Wünsche, die Sehnsucht, was auch immer. Und ich muss im Gebet durchreden und sagen, aber du genügst. Und eigentlich muss ich so lange auf die Knien bleiben, bis ich sage, du genügst. Es reicht. Das ist ein harter Kampf. Eigentlich ist es das Gebet im Garten Gethsemane. Herr, ich will nicht, aber du willst, gell? Dein Wille geschehe. Es genügt mir. Wenn du es willst, dann genügt es mir. Das muss durchbetet werden. Das heißt, in dem Gebet muss ich mir klar machen, liebe ich Gott so sehr? Wer ist er für mich? Glaube ich wirklich, dass er für mich das Beste hat? Glaube ich, dass er mich in der Situation jetzt hat, leitet, führt, beschützt? Glaube ich das alles? Ich muss das vor Gott alles prüfen, ob das ich das jetzt annehme oder nicht. Und dann, oh, das ist hart. Das ist nicht, oh Herr, und ich bitte dich, hilf mir jetzt in dieser Versuchung. Amen. Ich sag so, rechnet mit mehr als 15 Minuten dann. Ja, das braucht Zeit. Es braucht Zeit. Der Kampf oder die Bereitschaft und die Wachsamkeit im Kampf um die Gnade Gottes eigentlich. So beginnt Heiligung. Was diese Hoffen auf diese Gnade Gottes ist, in der nächsten Bibelstunde. Ich habe letztes Mal überzogen, diesmal will ich euch nicht so arg bemühen. Ich will beten, wir stehen auf. Jesus Christus, ich bitte dich vom ganzen Herzen, mach uns zu deinen Kämpfern. Du hast dir ein Volk gebildet, du hast uns herausgerufen, du hast uns in diesen geistlichen Kampf hineingestellt. In dem Moment, wo wir die Fronten gewechselt haben, haben wir einen Feind gegenüber, der alles daran setzt, dass wir diese Zeit auf dieser Erde so schwer haben, wie es nur geht. Er hat Wut und brüllt und ist ausgegangen, um die zu töten, die zu versuchen, um die zu erschüttern, die an dich glauben, deinen Namen lieben, dich bezeugen, deine Gebote halten. Jesus, ich bitte dich, stärke uns in diesem Kampf vom ganzem Herzen. Richte uns auf deine Gnade aus. Mach uns fest in ihr, gürte unsere Gesinnung. Mach uns bereit und mach uns wachsam für die Angriffe, die uns jeden Tag aufs Neue auf uns einströmen. O Herr Jesus Christus, wenn ich deine Gnade nicht hätte, wenn ich sie nicht hätte, ich hätte keine Hoffnung. Aber ich habe deine Gnade und die Verheißung darin. Ich bitte das für mich, ich bitte das für uns als Gemeinde, ich bitte das für deine Kinder. Herr, mach uns bereit. Amen.